In unserer Sendereihe Audi Max, das Kontrafunkkolleg, hören Sie heute den Essay Eliten auf der Brücke der Titanic, wie die neue deutsche Aristokratie das Land in den Niedergang steuert. Autor ist Klaus Rüdiger May, Historiker, Schriftsteller und Publizist. In seinem Vortrag untersucht er die gesellschaftlichen Erscheinungen und Folgen der Herrschaft einer dysfunktionalen Elite, die sich hinter den von ihr eroberten Institutionen verschanzt hat.
Dekadenz beschreibt die Kunst der Elite, auch vom Niedergang zu leben. Lebt die Elite vom Niedergang, heißt sie dysfunktional, weil sie ihrer Funktion als Elite nicht mehr gerecht wird. Je weiter der Zerfall der Gesellschaft voranschreitet, desto heller muss dann der Glanz der Elite die Realität der Verelendung überstrahlen. Zu den Dekadenzphänomenen der Gesellschaft zählen die Dysfunktionalität ihrer Elite, die Irrationalität des Diskurses, die verstärkte Repression, der ungezügelte Nepotismus, die Ersetzung der Evidenz durch Gesinnung, der Information durch Indoktrination, die Verhinderung von Wertschöpfung und die Vernichtung von Wohlstand. Wenn das Dasein nicht mehr die Wahrnehmung der Elite bestimmt, bestimmt die Elite die Wahrnehmung des Daseins. Wer gar nichts kann, muss Phrase können. Die Evidenz der Phrase ist die nächste Phrase, sodass ein Weltbild entsteht, das ohne Welt auskommt, das nur noch Bild ist, Imago, imaginär und eingebildet. Allerdings führt ein fortschreitender Zerfall des Wohlstandes, der Lebensqualität der Bürger, derjenigen, die den Wohlstand erwirtschaften, dazu, dass die Kluft zwischen Elite und Bürger immer größer wird und schließlich die Gesellschaft an der Überdehnung zerbricht. Der Widerspruch zwischen denjenigen, die erwirtschaften und denjenigen, die verteilen, wird zunehmend antagonistisch, heißt unauflösbar. Versucht die Elite zudem noch, migrationsalchemistisch ein neues Volk zu erschaffen, so zerstört diese Elite die Voraussetzung, von der sie lebt. Sie kann sich auf keinen Konsens der Gesellschaft mehr berufen, den man umgangssprachlich Kultur nennt. In Deutschland begann die Elite, die Kultur, von der sie lebt, mittels der sogenannten Willkommenskultur zu zerstören, die nicht Kultur, sondern Dekonstruktion von Kultur ist. Im praktischen Postmodernismus übersah die Elite vor lauter Aktivismus die einfache historische Wahrheit, dass von jeher die Kultur der letzte Rückzugsort einer Elite im Endstadium ihrer Dysfunktionalität darstellt. Die Macht jeglicher Eliten ruht auf zwei Säulen. Erstens müssen Eliten ihre Legitimität wahren, heißt, sich grosso modo an die vereinbarten Spielregeln halten, denen sie auch ihre Stellung verdanken. Zweitens muss ihnen der Interessenausgleich zwischen nicht allen, aber den wesentlichen Gruppen der Gesellschaft gelingen. Da die Elite den Interessenausgleich zwischen wesentlichen Gruppen nicht einmal mehr über die Verteilung lösen kann, obwohl sie immer hemmungsloser Schulden aufnimmt, treibt die deutsche Gesellschaft zu dem Punkt, den Lenin revolutionäre Situation nannte. Lenin, der ein exzellenter Techniker der Macht war und es wissen musste, hielt eine revolutionäre Situation dann für gekommen, wenn folgende drei Hauptmerkmale eintreten. Erstens, damit es zur Revolution kommt, genügt es in der Regel nicht, dass die unteren Schichten in der alten Weise nicht leben wollen. Es ist noch erforderlich, dass die oberen Schichten in der alten Weise nicht leben können. Zweitens, die Not und das Elend der unterdrückten Klassen verschärfen sich über das gewöhnliche Maß hinaus. Drittens, infolge der erwähnten Ursachen steigert sich erheblich die Aktivität der Massen, die sowohl durch die ganze Krisensituation als auch durch die oberen Schichten selbst zu selbstständigem historischem Handeln gedrängt werden. Den Überblick über die Finanzen hat die Bundesregierung längst verloren. Maßstab bildet nicht mehr die Entwicklung Deutschlands, sondern erstens die Finanzierung der eigenen Ideologie, zweitens die Finanzierung der eigenen Gefolgschaft, drittens die Finanzierung des eigenen Machtkomplexes und viertens die Finanzierung des eigenen Opportunismus. Dysfunktionalität bestimmt umso stärker die Handlung der Elite, je mehr sie die Verbindung zu den sie ursprünglich tragenden Schichten verlieren. Für die Eliten in Medien und Kultur gehörte zur eigenen Legitimation bis vor einiger Zeit eine gewisse, wenn auch nur zur Schau getragene Unabhängigkeit von den Macht-, Wirtschafts- und Verwaltungseliten, mindestens jedoch eine kritische Distanz. Wenn aber Kultur- und Medieneliten praktisch zur Pressure Group der Macht werden, verlieren sie ihre Legitimation, werden sie vom Machtapparat aufgesogen. In Diktaturen, in denen die Kunst Teil des Machtapparates ist, des ideologischen Staatsapparats, wie der Philosoph Althusser so schön sagte, wird Kunst und Kultur wie die Medien zum Teil des Herrschaftsapparates. Sprachlich versinnbildlicht sich das im Begriff des Kulturschaffenden in den beiden deutschen Diktaturen. Im Begriff des Kulturschaffenden wurde der Schriftsteller, der Schauspieler, der Regisseur, der Maler, der Bildhauer, der Musiker Teil der Staatsmacht. Hinzu trat der Medienschaffende, in dem die aktivistische Tendenz der Mainstream-Medien zum Begriff gerann. In der Nicht-Identität der Künstler mit der Staatsmacht besteht die Voraussetzung der Kunst. Sinnbildlich wird im Gegenteil die Identität der Künstler mit der Staatsmacht am reichlich subventionierten Berliner Ensemble, auf dessen Bühne gescheiterte Politiker wie Robert Habeck ein Asyl finden und nun auch hier Agitation im Sinne der politischen Eliten betreiben, oder auch Fake News von Korrektiv, die vom Panzer der Freiheit der Kunst geschützt werden. Kunst gegen die Bürger wird zur Pädagogik der herrschenden Elite gegen die Bürger. Man kann den Widerspruch in dem Satz zusammenfassen: Kunst und Medien sind konformistisch geworden, obwohl ihr Sinn im Nonkonformismus besteht. Wer Satire noch im deutschen Fernsehen erlebt hat, noch Dieter Hildebrand oder Werner Schneider, weiß, dass nichts von dieser Zeit übrig geblieben ist und dass im deutschen Fernsehen Satire durch Häme, Pointen durch Denunziationen abgelöst worden. Lustiger als Böhmermann ist die Heute-Show. Lustiger als die Heute-Show ist das Heute-Journal, wenn Dunja Hayali es moderiert. Eine Neuerung, eine wesentliche Innovation ist Jan Böhmermann und dem ZDF in der Tat gelungen. War Satire, Kabarett, der Witz immer das Mittel der Ohnmächtigen gegen die Mächtigen, so haben Böhmermann und Co. Satire und Kabarett zu einer Waffe der Mächtigen gegen die Ohnmächtigen gemacht. Verkürzt gesagt, sie lachen das Volk aus. An dem Punkt, wo der Spaß aufhört, beginnt der Humor, sagte der große Kabarettist Werner Fink. Diesen Satz würden die vielen Böhmer-Männer und Bosetti-Frauen ohnehin nicht verstehen, weil sie vor lauter Haltung nicht einmal verstehen, was Spaß ist. Warum Spaß haben, wenn es Häme und Herabsetzung des anderen auch tun? Warum über Schlechtes reden, wenn das ZDF Zwangsgebührengelder dafür ausgibt, dass man schlecht über diejenigen redet, die tatsächlich Schlechtes schlecht nennen? Werner Fink würde dazu sagen: Wer andere zum Lachen bringen kann, muss ernst genommen werden, das wissen alle Machthaber. Deshalb bringt Böhmermann die Machthaber zum Lachen, nicht aber das Volk. Der Kabarettist Werner Fink, der so treffend in Berlin der 30er Jahre wagte, auf den Satirebrettern den Nazis die Stirn zu bieten, formulierte kühn mit Blick auf die Spitze: Spreche ich zu schnell? Kommen Sie mit oder muss ich mitkommen? Sein schönster Satz lautete: Ich stehe hinter jeder Regierung, bei der ich nicht sitzen muss, wenn ich nicht hinter ihr stehe. Tempi passati. Wir haben vorerst keine Werner Finks mehr, sondern nur noch Böhmermänner. Der wirtschaftlichen Balance entspricht die demokratische Balance. Verursacht durch Merkels Energiewende seit 2011 und durch die weiterhin ungebremste Massenmigration in die deutschen Sozialsysteme seit 2015, funktioniert der Interessenausgleich nicht mehr. Aber auch die demokratische Balance wird daraus folgend durch die zunehmende Repressionspolitik der Eliten frondiert. Mit der Energiewende 2011 begann die Wirtschaftspolitik der faktischen Deindustrialisierung. Es folgte der Angriff und die zunehmende Entmachtung des Souveräns des Grundgesetzes ab 2015 durch willkürliche Grundrechtseinschränkungen. Dann kamen Merkels Politik der Entparlamentarisierung und die Pandemiediktatur von 2020/21. Und so führte der Weg aus der Demokratie in die Postdemokratie. Wer gehört zu den dysfunktionalen Eliten? Es sind die Politiker in der faktischen Brandmauer Einheitspartei, die ständig von unserer Demokratie reden, weil sie meinen, dass die Demokratie ihnen gehört und doch nur täglich immer mehr Menschen aus ihrer Demokratie ausschließen. Steinmeier, der Bundespräsident der Eliten, hat es sogar in einem Buch als Programm publiziert, das den Titel trägt »Wir« und damit klar zum Ausdruck bringt »Wir und nicht ihr«. »Wir« ist kein Fest der Demokratie, sondern Herrschaftsanspruch. Ohne die freien Medien würden die Bürger wohl kaum etwas erfahren über die Party auf dem Oberdeck, zu dem ihnen kein Zutritt gewährt wird. Deshalb will die dysfunktionale Elite in Brüssel und in Berlin, in London und in Paris die freien Medien verbieten, die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit im Sinne von Gedankenverbrechen kriminalisieren und zensieren, nachdem sie die Kunst bis auf wenige Ausnahmen eingemeindet hat. Anderes bleibt ihnen auch kaum übrig, als auf die Hofberichterstattung hinter der Brandmauer zu setzen, denn gegen die Brandmauer rennt mit Rammböcken und Sturmbrücken die Wirklichkeit an. Unfreiwillig hat es der frühere Wirtschaftsminister Robert Habeck in seiner stets schiefen Prosa eingestanden, als er zugab, von Wirklichkeit umzingelt zu sein. Das Bild ist auf ironische Art genau, denn in der Tat ist die Brandmauergesellschaft, die Brandmauerelite, zwar von der Wirklichkeit eingekreist, was aber eben auch heißt, dass hinter der Brandmauer keine Wirklichkeit stattfindet. Der Kongress tanzt. Man setzt sich gegen die Wirklichkeit zur Wehr, verteidigt die Unwirklichkeit hinter der Mauer gegen die Wirklichkeit vor der Mauer. Die Brandmauerelite ist, um einen Ausdruck Hegels zu benutzen, unwirklich, weil sie nicht mehr im Einklang mit der historischen Notwendigkeit steht. Insofern ist sie auch nach Hegel nicht vernünftig. Was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig, sagt Hegel in den Grundlinien der Philosophie des Rechts. Sicher, auf dem Oberdeck, auf dem die Bordkapelle immer lauter spielt und die Bordkünstler immer schriller werden, um die Wirklichkeit zu übertönen, merkt man zuletzt, dass der Kiel bereits gebrochen, der Schiffsrumpf leck ist. Den Reisenden der Oberklasse steht erst, wenn die anderen schon längst ertrunken sind, das Wasser bis zum Halse. Einigen von ihnen wird auch eines der wenigen Rettungsboote zur Verfügung gestellt werden, womit sie sich auf den Berg von Davos oder auf das Hausboot in Brüssel retten können. Aber wer sagt, dass es dann noch Brüssel und Davos gibt? Deutschland hat das viertschlechteste Wirtschaftswachstum in der EU. Im Jahr 2024, in dem Deutschlands Wirtschaft um 0,2% schrumpfte, wuchs die US-Wirtschaft um 2,8%. Deutschland leidet nicht an einem Erkenntnisproblem, sondern an einem Umsetzungsproblem. Jeden Tag rutscht Deutschland tiefer in eine Generalkrise dystopischen Ausmaßes. Das heißt, in eine Wirtschaftskrise, in eine Staatskrise, in eine Staatsschuldenkrise und in eine Krise der Gewaltenteilung, aus der eine Verfassungskrise entstehen könnte. Der Palantir-Chef Alex Karp forderte vor kurzem, dass Deutschland sich den Schlaf aus den Augen reiben, sich neu erfinden, die Tugenden eines Unternehmers zeigen müsse, denn Deutschland steckt in einer Krise. Und wenn es nicht handelt, verliert Europa sein industrielles Herz. Nachdem Bosch angekündigt hatte, 13.000 Stellen zu streichen, prognostizierte der Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer, bis zum Jahr 2030 gehen wir davon aus, dass im gesamten Zulieferfeld rund 100.000 Arbeitsplätze wegfallen. Dabei sind Insolvenzen bei mittleren und kleineren Zulieferern nicht ausgeschlossen. Nun kündigt auch die Lufthansa an, 4.000 Jobs bis 2030 zu streichen, um nur einige Beispiele für den wirtschaftlichen Niedergang zu nennen. Heinrich Heine charakterisierte die Deutschen treffend im Wintermärchen. Franzosen und Russen gehört das Land, das Meer gehört den Briten. Wir aber bestreiten im Luftreich des Traums die Herrschaft unbestritten. Der deutsche Luftraum gehört inzwischen der deutschen Flugscham, die nur umso deutscher ist, je weniger deutsch sie sein will. Die deutsche Großmannssucht ist als Großmoralsucht innerhalb planetarischer Grenzen zurück. Für die Airlines hingegen wird Fliegen in Deutschland zu einem Verlustgeschäft. Die Preise werden von der Politik getrieben durch extrem hohe Belastungen durch Steuern und Gebühren, wie Branchensprecher und Eurowings-Chef Jens Bischof einschätzt. Die Aussicht ist dementsprechend düster. In Bremen, Dresden, Köln, Bonn, Leipzig, Halle, Münster, Osnabrück, Nürnberg, Stuttgart, überall stehen Flüge auf der Kippe. Das sind Hochburgen des Mittelstandes, des Maschinenbaus, der Tech-Industrie. Diese Unternehmen brauchen direkte, schnelle Verbindungen in die Welt, die bislang über Zubringerflüge zu den internationalen Drehkreuzen Frankfurt und München sichergestellt werden. All diesen Regionen droht die Abkopplung vom globalen Luftverkehr, warnt Bischof. Doch wozu braucht man Flugzeuge, wenn es das Lastenfahrrad auch tut, wie unsere Fahrdienstleiter auf allen Kanälen verkünden? Die multiple Krise, die eine mentale, eine ideologische, eine wirtschaftliche, eine gesellschaftliche, eine kulturelle Krise ist, die alle Bereiche betrifft, untergräbt die Fundamente der Gesellschaft. Was eine deutsche Regierung, die in den Interessen der deutschen Bürger verpflichtet sein sollte, unternehmen müsste, steht jedoch außer Frage. Diskussionsbedarf entdeckt man höchsten in Details, tertiärer und quartärer Bedeutung. Warum unternimmt dann die deutsche Regierung, unterstützt von der Klasspolitik, nicht das Nötige, anstatt weiter das Unnötige, das Schädliche voranzutreiben, wo sie das Richtige doch wissen sollte, wissen könnte? Warum verwechseln viele Medien Informationen mit Pädagogik? Warum pfeifen viele Künstler auf die Freiheit der Kunst, reihen sich ein in die kulturschaffenden Einheitsfront, werden zu Ingenieuren der Gesinnung? Eine Ursache für die Dysfunktionalität der deutschen Elite besteht subjektiv in ihrem Solipsismus. Darin, als Kinder reicher oder vermögender Eltern zwischen sich und der Welt ein ererbtes Bankkonto zu besitzen. Kämpfen mussten die Habecks, die Klingbeils, die Spahns um nichts. Deshalb kämpfen sie auch für nichts. Bleibt der Befund, diese westliche Elite hält sich mit allen Mitteln an der Macht fest, auch wenn Europa darüber zugrunde geht. Giorgia Meloni hat vor kurzem in Rimini von einer Europäischen Union gesprochen, die immer mehr zur geopolitischen Bedeutungslosigkeit verurteilt zu sein scheint, unfähig, den Herausforderungen an die Wettbewerbsfähigkeit, die von China und den Vereinigten Staaten ausgehen, wirksam zu begegnen. Nicht Europa, sondern die Europäische Union, der wachsende bürokratische Herrschaftsapparat der westlichen Eliten, zerstören Europa. Schon allein deshalb ist die westliche Elite nicht die Elite Europas. Viktor Orban hat es in seiner Rede in Tushvanyosh verdeutlicht. Heute hat sich Europa zur Unterstützung jener Ideologie auf globaler Ebene verpflichtet, die wir als progressiv oder woke bezeichnen können. Und mit Blick auf die Turbomigration in die deutschen Sozialsysteme seit 10 Jahren, von allen deutschen Regierungen unterstützt, auf die in Frankreich, in Österreich und in Deutschland rasant voranschreitende islamische Landnahme, blickt er mit leider berechtigter Sorge. Ich muss sagen, dass es in etwa 10 Jahren eine der wichtigsten Aufgaben des künftigen Ministerpräsidenten, der Regierungsmehrheit und des künftigen Landes sein wird, auch unsere westlichen Grenzen vor der Migration zu schützen. All das trifft in besonders starkem Maße für Deutschland und für Deutschlands dysfunktionale Elite zu. Allerdings macht man es sich zu einfach und verkennt die grundsätzliche Dimension der Krise, wenn man gut plebejisch und natürlich auch berechtigt auf die da oben schimpft, wenn man das subjektive Versagen der Elite von den objektiven Umständen, in der sie agiert, loslöst. Das subjektive Versagen der deutschen und der westlichen Elite in einer objektiven Krise weist darauf hin, dass die Dysfunktionalität der Elite ein Dekadenzphänomen ist. Auch und vor allem in dem schon benannten Sinn, dass die Dysfunktionalität der Elite darin besteht, dass sie eben von jener Dekadenz, vom Niedergang lebt. Gesellschaften gleiten in die Dekadenz, wenn sie mit der Dynamik ihrer Zeit nicht mehr Schritt halten, sie nicht mehr gestalten, sondern nur noch verwalten. Die Dysfunktionalität der Elite äußert sich in ihrem Anachronismus, im rapiden Zeitverlust, in dem sich stetig vergrößernden Widerspruch, ihre Aufgaben als Elite objektiv nicht mehr erfüllen zu können, gleichzeitig aber noch die Macht in den Händen zu halten. Sie ist der Wiedergänger einer vergangenen Zeit, die nicht sterben kann. Vor der Selbsterkenntnis schützt sie ihre Wirklichkeitsblindheit, ihr Realitätsverlust, der ebenfalls objektive Ursachen besitzt. Genauer. Die Illusion tritt für sie an die Stelle der Wirklichkeit, während ihnen die Wirklichkeit zur Verschwörung ihrer Feinde wird, denn Feinde benötigen sie, um sich vor der Wirklichkeit wehren und die Illusion aufrechterhalten zu können. Der Feind ist, frei nach Carl Schmitt, ihre eigene Frage als Gestalt, der Feind ist die Wirklichkeit, deren Fragen sie nicht beantworten können, die ihnen deshalb nur Hass und Hetze zu sein scheinen. Die deutsche Elite muss die Person des anderen herabsetzen, weil sie das andere nicht versteht. Ihr einziges Argument, das Argumentum ad hominem ist, denn indem sie den anderen auf der persönlichen Ebene als Menschenfeind markiert, enthebt sie sich der Verpflichtung, mit ihm inhaltlich zu diskutieren. Was kann von einem Menschenfeind, sagen sie, anderes kommen als Menschenfeindlichkeit, und Menschenfeindlichkeit bieten sie aus Humanismus keinen Raum. Ihr letztes Mittel sind Repression und Propaganda, zuweilen auch Propaganda als Repression. Ihre Institutionen, wie der Marxist Louis Althusser sie nannte, der ideologische und repressive Staatsapparat. Man benötigt den bösen Feind als Sündenbock, dem man die Schuld am eigenen Versagen als besondere, als menschenfeindliche Niedertracht in die Schuhe schieben kann. Stalin hatte zum Machterhalt die Theorie aufgestellt, dass mit den Erfolgen beim Aufbau des Sozialismus seine Feinde an Zahl, Perfidie und Brutalität zunehmen. In Wahrheit aber brauchte Stalin nur Sündenböcke, denen er die Schuld für die monströsen Misserfolge seiner Politik geben konnte. Nicht anders Mao, als der große Sprung zum großen Desaster wurde. Nicht anders Deutschlands dysfunktionale Elite, die mit der Dekarbonisierung der Volkswirtschaft Deutschland in die Deindustrialisierung führte. Einer ihrer Helden, Robert Habeck, hat es vorgeturnt. Schuld an der Rezession, in die Deutschland versinkt, war nicht etwa Habecks größenwahnsinnige Klimaplanwirtschaft, der Dirigismus aus Interventionen und Subventionen, sondern Wladimir Putin, dann Donald Trump, dann Angela Merkel und, wäre die Ampel noch im Amt, inzwischen wohl der Mann im Mond oder die Frau in der Venus. Feinde überall. Unfähig zur Selbstkritik, gefangen in der Stupidität ihrer geschlossenen Ideologie, ist ihnen keine Verschwörungstheorie platt genug. Sie leben in Illusionen, weil ihr Zustand illusionär ist. Karl Marx schrieb in jungen Jahren in einem flott formulierten Aufsatz, die Forderung, die Illusion über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusionen bedarf. Im gleichen Aufsatz schrieb Marx über die deutschen Verhältnisse, wollte man an den deutschen Status quo selbst anknüpfen, wenn auch in einzig angemessener Weise, das heißt negativ, immer bliebe das Resultat ein Anachronismus. Wenn ich die gepuderten Zöpfe verneine, habe ich immer noch die ungepuderten Zöpfe. Die deutsche Realität des Jahres 2025 ist die Diktatur der ungepuderten Zöpfe. Was aber sind die objektiven Umstände, die täglich mehr die deutsche Realität unwirklich machen? In letzter Zeit hört man öfter aus den Reihen von Deutschlands dysfunktionaler Elite, die mal als Warnung, mal als Erkenntnis, mal als Verschleierung eigener Unfähigkeit vorgebrachte Behauptung, dass sich die Welt verändere, dass große Umbrüche stattfinden, dass eine Zeitenwende einsetze, dass man sich deshalb verändern, für die Zukunft kämpfen müsse. Die böse Welt sei schuld daran, dass Deutschland deindustrialisiert werde, plappert Deutschlands Elite mit tiefsinnigem Blick, als habe sie tatsächlich einen Blick ins Weltgetriebe geworfen. Wahr ist, dass in der Geschichte der Menschheit Reiche aufsteigen, während andere Reiche untergehen. Wahr ist, dass Europa auf der Kippe steht. China wird zum bedeutenden Akteur und setzt seinen Aufstieg zur Weltmacht Nummer 1 mit großer Klugheit und großer Rücksichtslosigkeit durch. Das tut es mit Hilfe von Projekten wie die Neue Seidenstraße, mittels Organisationen wie die BRIC-Staaten oder die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit sowie mit einer ausgeklügelten Export- und Kreditpolitik. Wahr ist, dass Europa weltpolitisch immer weniger wahr und ernst genommen wird und neue Machtzentren entstehen, Indien oder arabische Staaten wie Saudi-Arabien oder die Emirate. Es ist eine Tatsache, die Welt wird in diesen Jahren neu aufgeteilt. Und was unternimmt die deutsche Elite? Sie deindustrialisiert fleißig das Land und leistet durch eine zerstörerische Einwanderungspolitik der islamischen Landnahme Vorschub. Sie vernichtet die Bildung, den wichtigsten Rohstoff des Landes, die innere Sicherheit, die Infrastruktur und feiert, dass Deutschlands Stromsicherheit bis zum Jahr 2030 angeblich gesichert sei. Doch beruht die Stromsicherheit nur auf drei Tatsachen. Dass erstens ein Lastenmanagement akzeptiert wird, heißt, dass Strom verbraucht wird, wenn Strom da ist. Zweitens, dass Deutschland vom Stromnettoexporteur zum Stromnettoimporteur wird. Und drittens, aufgrund der Abwanderung der Industrie weniger Strom gebraucht werden wird. Im krassen Widerspruch dazu steht, dass die Bundesregierung zwar den Hochlauf von KI für die Modernisierung des Staates und für das Wirtschaftswachstum für unerlässlich hält, doch gerade die für die KI nötigen Rechenzentren ausgesprochen energieintensiv sind. Die vollkommen irrationale deutsche Energiepolitik, die auf die Kernkraft aus ideologischen Gründen verzichtet, die böswillig eine moderne Volkswirtschaft auf die Grundlage von Zufallsenergien stellt, wird mit der irrationalen und unwissenschaftlichen Klimaideologie öffentlich abgesichert, die als Hebel des Systemumbaus dient und zum größten Umverteilungsprojekt in der Geschichte Deutschlands von den Bürgern zu den rot-grünen Elitenetzwerken zum Klimakomplex führt. Das hochmoralisch vorgetragene Klimaschutzdogma und die repressiv durchgesetzte Klimadiktatur sind erstens ein Bereicherungsprojekt rot-grüner Eliten und zweitens inzwischen wesentlicher Faktor des Machterhalts rot-grüner Eliten. Vereinfacht gesagt, kippte das Verbrenner aus, würde das Erneuerbare Energiengesetz und das Gebäudeenergiegesetz gestrichen und die Energiewirtschaft auf Kernkraft, Gas und für den Übergang auf Kohlekraftwerke gestellt werden, würde die Macht der rot-grünen Eliten brechen. Aus diesem Grunde wird sich energiepolitisch in Deutschland nichts ändern, solange die Brandmauer-Elite an der Macht ist. Denn es geht nur vordergründig um Energie. In Wahrheit aber um die Veränderung der Gesellschaft von einer sozialen Marktwirtschaft zu einer grünen Klimaplanwirtschaft. Grüne wie Joschka Fischer und Jürgen Trittin hatten erkannt, dass sie mit den herkömmlichen Vorstellungen des Marxismus, mit dem Klassenkampf für die Befreiung der Arbeiterklasse, die gar nicht befreit werden wollte, die Gesellschaft nicht zu verändern vermochten. Sie begriffen jedoch, dass die Veränderung der Gesellschaft mit ökologischen Themen sehr wohl gelingen könnte. Dafür brauchten sie lediglich die Konzepte des Marxismus mit der Arbeiterklasse als revolutionäre Kraft auf die Ökologie zu übertragen. Hauptfeind und Bösewicht blieb der Kapitalismus. Der Weg zum Sozialismus führt nun über das Klima. Auch bei Fischer ging es bereits um das CO2 und auch von ihm wurde die Energiewirtschaft schon als Hebel für die große Transformation der Gesellschaft ausgemacht. Aus Klassenkampf wurde Klimaschutz. Noch hatte man nicht die Mobilisierungsidee der Klimaneutralität, noch nicht das CO2 als erbitterten Menschheitsfeind entdeckt, aber es wurde die Schaffung einer ökoindustriellen Lobby und einer unternehmerischen Linken in die Wege geleitet, die inzwischen als erneuerbarer Energienkomplex existiert. Sie ist insofern weiterhin links, als dass die Bereicherung der EEG-Aristokratie nicht über Wirtschaftlichkeit, sondern über Subventionierung und über staatliche Interventionen in das Marktsystem erfolgt. Linkes Unternehmertum ist in Wahrheit subventioniertes Unternehmertum. Das Wirtschafts- und Politsystem der postdemokratischen Elite ist im Grunde feudalistisch und ihr System ähnelt tendenziell dem, was Karl Marx als die asiatische Produktionsweise bezeichnet hatte. Linke Wirtschaft funktioniert nur auf der Basis der Umverteilung. In seinem 1989 erschienenen Buch »Der Umbau der Industriegesellschaft« nutzte Fischer bereits jenen apokalyptischen Kitsch und die Technik der Angstkommunikation, die Angela Merkel ab 2011 mit der Behauptung der Alternativlosigkeit verband und sie erst politikfähig und dann zum einzigen Mittel der Politik erkor. Fischer forderte damals schon den Zwang, das Hineinregieren in das Leben der Menschen, den betreuenden Staat, wie es Angela Merkel spätestens seit ihrem Pandemieregime zur Regel im politischen Handeln ihrer Regierung erhob und, was die Ampel, um es zu forcieren, dankbar übernahm. Fischer schrieb von ihr, von einem rationellen, die Energieumwandlung verknappenden, umweltgerechten Energiesystem wird auch der entscheidende kulturelle Impuls ausgehen, der das Verhalten der Menschen und der Gesellschaft und ihrer verschiedenen Systeme grundsätzlich verändern wird. Denn der ökologische Umbau wird die Industriegesellschaft auch zu einem kulturellen Umbruch nötigen, der unser Verhältnis zu unseren natürlichen Ressourcen völlig verändern wird. Doch um das Verhalten der Menschen und der Gesellschaft und ihrer verschiedenen Subsysteme grundsätzlich zu verändern, bedarf es zweierlei: Repression und Indoktrination. Das Mittel fanden postmoderne, also genuin linke Soziologen in Merkels Pandemie. Sie nutzten die Angstkommunikation, eine scheinwissenschaftliche Apokalypse-Drohung, für ihre Ziele. Angstkommunikation dient der Herstellung von Folgebereitschaft. Der Regierungssoziologe Heinz Bude plauderte in einem Interview von Eitelkeit verführt aus dem Nähkästchen der Indoktrination und Repression der postdemokratischen Eliten aus dem Labor der Pandemiediktatur. Wir haben gesagt, wir müssen ein Modell finden, um Folgebereitschaft herzustellen, das so ein bisschen wissenschaftsähnlich ist. Und das, was diese Formel Flatten the Curve, dass wir gesagt haben, wie können wir die Leute überzeugen, mitzutun? Wir sagen denen, es sieht so nach Wissenschaft aus, ne? Man sagt, wenn ihr schön diszipliniert seid, könnt ihr die Kurve verändern. Und genau das hat Angela Merkel verkündet und wurde dafür vom postmodernen und grünextremen Establishment gefeiert. Wenn ihr untertan brav seid und alle mitmacht, was ich euch sage, dann wird alles gut. Und viele haben mitgemacht und nichts wurde gut. Über den Machterhalt der Eliten durch Repression sagte Bude: Und man wird Zwang ausüben müssen auf Leute, die sagen, ich habe aber andere Informationen. Und zwar legitimen Zwang. Wir werden mit Situationen vermehrt zu tun haben in der Zukunft. Solche Art von Krisen, die individuelle Verhaltensveränderungen verlangen. Und das ist das entscheidende Argument. Können wir das überhaupt in einer modernen, liberalen Gesellschaft? Geht das eigentlich? Geht Demokratie noch? Fragte Bude. Benötigen wir nicht die Postdemokratie, die nur ein hübscher Ausdruck für den etwas in Verruf geratenen Begriff Diktatur ist? Bude fragte weiter. Und muss man da nicht hinterrücks ganz furchtbare Dinge wie Angstkommunikation, also sozialpsychologische Dinge, benutzen, um solche Arten von Folgebereitschaften zur Veränderung von individuellem Verhalten vorzunehmen? Der alte verpönte Ausdruck für Folgebereitschaft lautet Kadavergehorsam. Bude verriet, dass diejenigen, die sich stets auf die Wissenschaft beriefen, in der Pandemie demagogische Methoden nutzten, die nur so nach Wissenschaft aussehen sollten, aber keine waren. Das haben wir geklaut von einem Wissenschaftsjournalisten, haben wir nicht selber erfunden, gesteht Bude weiter. Aber wir fanden das irgendwie toll, dass man so ein quasi Wissenschaftsargument hat. Und da die Krise, die keinen Normalmodus mehr zulässt, die Grundlage der Diktatur postdemokratischer Elite ist, wird der Krisenmodus zum Normalmodus. Doch der unlösbare innere Widerspruch besteht darin, dass die Elite einerseits die Krise, den permanenten Ausnahmezustand, existenziell benötigt, ihn andererseits aber nicht beherrscht. Nach Carl Schmitt würde man damit die Elite als unsouverän bezeichnen, denn die Elite ist aufgrund ihrer Dysfunktionalität nicht souverän. Deshalb benötigt die postdemokratische Elite die fortwährende Apokalypse-Drohung, die Drohung mit dem Weltuntergang. Damit nicht ihre Herrschaft auf dem Spiel steht, muss alles andere fortwährend auf dem Spiel stehen. Um ihre Herrschaft aufrechtzuerhalten, muss sie die Gesellschaft permanent neurotisieren. Der Jurist Thomas Schomerus, Vorstandsmitglied des Öko-Instituts, forderte folgerichtig: Warum geht in der Corona-Krise, was in der Klimakrise versagt bleibt? Warum nimmt der Bürger nicht massivste Grundrechtseinschränkungen für die Bekämpfung der globalen Erwärmung hin? Warum also nicht vom Corona-Lockdown zum Klima-Lockdown? Wozu benötigt das Volk überhaupt Grundrechte? Weil Ann-Kathrin Kaufhold genau diese Position vertritt, machte die postdemokratische Elite, die Brandmauer Einheitspartei aus Linke, Grüne, SPD und Union, die grünextreme Professorin zur Verfassungsrichterin. Nun hat also auch das Bundesverfassungsgericht einen kleinen Palast hinter der Brandmauer bezogen, hinter dem Limes, gleich neben dem Zwingturm des Amtes für Verfassungsschutz. Nichts belegt die Entparlamentarisierung, die im Zuge der Postdemokratisierung des Landes von den dysfunktionalen Eliten von Neu-Versailles vorangetrieben wird, besser als das, was sich die neue Verfassungsrichterin einst auf die Fahnen schrieb. Ann-Kathrin Kaufold hadert mit der Demokratie und dem Parlamentarismus, im Grunde mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wenn sie ausführt: Ein häufig thematisiertes Defizit von Parlamenten mit Blick auf Klimaschutz ist die Tatsache, dass sie auf Wiederwahl angewiesen sind. Deshalb tendieren sie wohl dazu, unpopuläre Maßnahmen nicht zu unterstützen. Populär kommt von Populus. Das heißt, eine Maßnahme ist dann populär, wenn sie von der Mehrheit der Bürger, der Wähler, des Populus oder Demos geteilt wird. Deshalb wählen die Bürger, der Demos oder der Populus, Volksvertreter, die in ihrem Auftrag Politik machen sollen. Populäre Maßnahmen sind Maßnahmen, die auf die Zustimmung der Mehrheit der Bürger stoßen. Wenn Politiker bestimmte Maßnahmen für richtig halten, müssen sie ihre Wähler davon überzeugen. So funktioniert Demokratie. Doch in Kaufholz Welt muss mit den Bürgern nicht mehr geredet, nicht mehr um ihre Zustimmung gekämpft werden, denn es gibt ja die Gerichte, die Kaufholz-Gerichte, mit Segen der Union als Verfassungsgericht. Gerichte oder Zentralbanken auf der anderen Seite sind unabhängig. Damit eignen sie sich zunächst einmal besser, unpopuläre Maßnahmen anzuordnen, findet Kaufold. Schließlich geht es nicht um Demokratie, nicht um Recht und Ordnung, sondern um die gesamtgesellschaftliche Transformation. Wenn wir über eine gesamtgesellschaftliche Transformation sprechen, und die braucht es, dann müssen wir an allen Stellschrauben drehen, postuliert Kaufold. Wie das auf judikativem Weg erfolgen, wie man das Grundgesetz in sein Gegenteil verkehren kann, worüber der Weg vom Abwehrrecht der Bürger zur faktischen Aufhebung seiner Grundrechte führen kann, hat die zweite neue Verfassungsrichterin Sigrid Emmen-Egger verkündet. Aus juristischer Sicht versteht man unter Verfassungswandel die Änderung des Inhalts einer Verfassungsnorm oder von Teilen der Verfassung ohne Änderung des Verfassungstextes. Dabei ist es unerheblich, ob diese Änderung absichtlich oder zufällig erfolgt. Verfassungswandel vollzieht sich danach in erster Linie durch Rechtsanwendung. Er ist vor allem als Interpretationsproblem zu begreifen. Zitat Ende. Man unterschiebt also durch praktische Rechtsprechung und schrankenlose Uminterpretation des Grundgesetzes der Verfassung einen anderen, möglicherweise entgegengesetzten Sinn. Transformation ist das absolute Lieblingssynonym der Eliten für den faktischen Staatsstreich, für die Ersetzung der Demokratie durch die Postdemokratie, für die absolute Herrschaft der dysfunktionalen Elite, deren Herrschaft sich umso mehr auf Repression stützen muss, je weniger Legitimität sie für sich in Anspruch nehmen kann. Der Prozess der Transformation setzte ein mit dem Jahr 1968 und gewann ab Mitte der 80er Jahre an Kraft. Er erlebte durch die friedliche Revolution in der DDR und durch die Wiedervereinigung eine gewisse Verzögerung und konnte dann ab 1998 sich in größerer Geschwindigkeit fortsetzen. Fischers Gesellschaft vom Reißbrett der Utopie, die 1989 im zitierten Buch beschrieben wird, benötigte dazu den ins Bett des Prokrustes gezwungenen Menschen. Es geht um den Totalitarismus der Sozialpädagogik, der auch Merkels Rücksichtslosigkeit und ihrer Liebe zum Autoritarismus entgegenkam. 3 Jahrzehnte nach der Veröffentlichung von Fischers Manifest sollte sie nämlich als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, die längst in der Gedankenwelt Fischers und Trittins angekommen war, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos diese Vorstellung in genau diese Phrasen kleiden. Aber meine Damen und Herren, das sind natürlich Transformationen von gigantischem historischem Ausmaß. Diese Transformation bedeutet im Grunde, die gesamte Art des Wirtschaftens und des Lebens, wie wir es uns im Industriezeitalter angewöhnt haben, in den nächsten 30 Jahren zu verlassen. Die ersten Schritte sind wir schon gegangen und zu völlig neuen Wertschöpfungsformen zu kommen. Und genau dort befinden wir uns. Die Geschichte findet längst anderswo statt. Deutschland ist nicht mehr selbstbestimmter Akteur, sondern fremdbestimmt Handelnder. Die deutsche Elite, überrollt und überfordert von der Geschichte, findet sich nicht zurecht und flüchtet in ihre Phrasen und Vorurteile, auch in Beschimpfungen, und verfolgt mit Hass und Hetze inzwischen alles, was sie selbst Hass und Hetze nennt. Sie hält ihren Spiegel für ein Fernglas. Sie schaut nicht in die Welt, sondern auf sich. Weder der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch die Mainstream-Presse haben eine kühle Analyse zum Wirken von Donald Trump als Präsident veröffentlicht. Stattdessen wetteifern sie lediglich im Trump-Bashing. Man muss Trump nicht schätzen, man muss keine hohe Meinung von ihm hegen. Aber ein Mindestmaß an Verständnis, die Fähigkeit zu verstehen, was der Präsident der USA unternimmt und warum er so handelt, wie er handelt, im Kopf des anderen denken zu können, sollte zu den Voraussetzungen für Politiker, Analysten und Journalisten zählen. Aber es gibt ja nur noch Experten und keine Analysten mehr. Experte ist derjenige, der das mit quasi wissenschaftlichem Klang sagt, was die Elite gern hören möchte und die Bürger beeindrucken soll. Doch wie sich herausstellt, vermögen sie nicht einmal im eigenen Kopf zu denken, geschweige denn im Kopf des anderen. Mit China wird nicht klug umgegangen, mit Russland auch nicht. Peinliche Großsprecherei und Angeberei statt knallharter Geopolitik. Bluffs auf Schulhofniveau kennzeichnen die deutsche Außenpolitik. Damit die peinlichen Fehlleistungen der deutschen Elite im Ausland, im Inland niemandem auffallen, verbreiten deutsche Medien ein Bild von der Welt, man denke nur an Tevesens Äußerungen zu Charlie Kirk, das nichts mehr mit der realen Welt außerhalb Deutschlands zu tun hat. Sind die Fehlbilder von der Welt nur für die deutschen Bürger bestimmt? Oder glaubt am Ende die deutsche Elite selbst, was sie verkündet oder verkünden lässt? Ist sie inzwischen Opfer ihrer eigenen Verschwörungstheorien geworden? Dann würde sie ohne Kompass unterwegs sein. Jedenfalls agiert die westliche Elite hektisch, taktisch als Getriebene, weil sie strategisch blind ist. Ausdrücklich wird nicht von der europäischen, sondern von der westlichen Elite gesprochen, von den postmodernen, sich liberal nennenden Kräften, den arroganten Kindern des Wohlstandes und des Narzissmus, des Westens eben, die in ihrem geschlossenen Solipsismus nicht die tieferen Gründe für die Veränderung der Welt verstehen. Vor lauter Klimapolitik haben sie Geopolitik verlernt. Wäre der Westen stark gewesen, hätte Putin die Ukraine nicht angegriffen. Für die Russen zählt nur wahre Stärke, nicht der Bluff. Nicht finstere Mächte treiben Verschwörungen voran, nicht luziferische Populisten täuschen den dummen, arglosen Bürger. Vielmehr befindet sich die Welt in einem grundlegenden Wandel, tiefer noch, grundsätzlicher noch, als die ahnungslose Elite Deutschlands es auch nur ahnt. Sie befindet sich in einem Paradigmenwechsel, wie er sich zuletzt im Übergang von der Spätantike zum Mittelalter und vom Spätmittelalter zur Neuzeit vollzogen hatte. Seit nunmehr 10 Jahren schreibe ich das wieder und wieder, hervorgegangen aus der Beschäftigung mit dem großen Paradigmenwechsel am Ende des Spätmittelalters, einer Zeit, die man auch die Renaissance nennt, in der mir die Grammatik des Paradigmenwechsels bewusst wurde. Die Renaissance war übrigens die Zeit, in der Europa sich erfand, eine ungeheure Dynamik entfesselte, zur Herrscherin der Welt aufstieg und die Welt des Islams hinter sich ließ, die es nicht vermochte, gesellschaftliche Dynamik zu entwickeln. Als Folge dieser Entwicklung stieg Europa auf. Doch nun hat es den Anschein, als ob Europa seine ganze Dynamik, seine ganze Kraft verloren habe. Es ist satt, selbstzufrieden, arrogant, mit gewaltigem Anspruch und mit rapidem Schwinden der Möglichkeit, diesen Anspruch auch nur ansatzweise durchzusetzen. Europa wird zu einer Tatsache der Rhetorik. Reiche steigen auf, Reiche gehen unter. Goethe wusste es, als er Mephisto sagen ließ, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Aus dem Griechischen stammend bedeutet Paradigma zunächst Muster oder auch Beispiel, kann also auch für Weltsicht oder Weltanschauung stehen. Wenn wir den Begriff des Paradigmas als Beschreibung einer Gesellschaftsepoche oder Gesellschaftsformation an, ganz allgemein für einen längeren Zeitabschnitt in der Geschichte der Menschen, um Konstanz und Veränderung zu beschreiben. So gesehen umfasst ein Paradigma die grundsätzlich allen Menschen des Paradigmas gemeinsamen Vorstellungen von der Beschaffenheit der Welt und der Gesellschaft, der verbindlichen Normen und Werte, der Mythen, der Akzeptanz der Legitimität, der Glaubensinhalte und letztlich, was oft vergessen wird, einer gemeinsamen Ontologie, die ihre Ausprägung in der Vorstellung von Subjekt und Objekt findet. Die einfachste Konsequenz der ontologischen Frage findet sich in der Bestimmung des Verhältnisses des Staatsbürgers zum Staat. Paradigmen stellen ein System von Normen und Übereinkünften dar, die Gesellschaft erst ermöglichen. Konkret kann man sich die weltanschaulichen Aspekte des Wechsels des Paradigmas am Übergang vom Spätmittelalter zur Neuzeit vorstellen. Nicht umsonst und vollkommen zu Recht bezeichnete Immanuel Kant die von Luthers Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen ausgehende, grundstürzende Veränderung des Verständnisses von Subjekt und Objekt, die zum Rationalismus führte und zum ersten Mal von René Descartes gefasst wurde, als kopernikanische Wende. So sehr das heliozentrische Weltbild die Vorstellung von der Welt veränderte, so wirkmächtig stürzte die komplette Neubestimmung des Verhältnisses von Subjekt und Objekt die mittelalterliche Weltanschauung. Sie führte in Europa zu einer in der Welt einzigartigen Entwicklung, die Wissenschaft und Technik, Demokratie und die Definition der Menschenrechte erst ermöglichte. Während das Mittelalter unter dem Subjekt im Wortsinn das Unterlegte, das Unterworfene, das Unterschobene, das zugrunde gelegte, Abhängige, die Substanz, das also von einem Objekt Abhängige verstand, wurde durch die Entdeckung des Individuums das Subjekt zum aktiven Element. Auf der Entdeckung des Individuums und seiner ihm zugestandenen Freiheiten, auf dem Handeln von Subjekten, beruht das Paradigma unserer kapitalistischen Welt. Das bürgerliche Subjekt wird zum Schöpfer seiner Welt. Diese Welt beruht auf Bildung, Wissenschaft, die erst im 17. Jahrhundert erfunden wird, auf Freiheit und auf der kapitalistischen Produktionsweise, die schließlich Wohlstand für immer mehr Menschen schafft. Aus dem Individuum wird der Bürger. Zu den Grundlagen der zunehmend illegitimen Herrschaft der dysfunktionalen Eliten gehört die Zurücknahme des Bürgers in das Individuum, das sodann kollektiviert wird. Durch die Verrechtlichung der neuzeitlichen Gesellschaft, durch die Formulierung der Bürgerrechte, wurde aus dem Individuum der Bürger, zu dessen Attributen die Freiheit gehört. Denn die beginnt immer beim Einzelnen. Im neuen, von den Eliten betriebenen Vergesellschaftungsprozess in der großen Transformation wird der Bürger wieder seiner Freiheit beraubt, indem man seinen Status als Bürger auflöst und er nur noch als Teil einer Klasse oder Gruppe in Erscheinung tritt, einer Gruppe, die nicht von seiner Freiheit und seinen unveräußerlichen Rechten ausgeht, sondern von Gruppenmerkmalen wie beispielsweise der Stellung zu den Produktionsmitteln oder den Charakteristika der sexuellen Vorlieben, der Hautfarbe, des Alters, des Geschlechts oder der Herkunft. Mit dem Buchdruck begann das technische und technologische Zeitalter, die Wissensgesellschaft, die Wachstum produzierte, weil sie immer rationalere Formen der Produktion fand, immer neue Erfindungen, immer neue wissenschaftliche Fortschritte machte. Das Buch wurde zum Leitbild des analogen Paradigmas, das in unseren Tagen zu Ende zu gehen scheint. Objektiv, abseits aller politischen Bestrebungen, drängt die Entwicklung zu einem digitalen Zeitalter, in dem auch die Stellung des Menschen in der Gesellschaft, in der Welt, im Weltbild, seine Freiheit und Autonomie zur Disposition stehen. Erstens führte der Zusammenbruch des Kommunismus und der Siegeszug der Globalisierung dazu, dass in der Tat eine Welt entstand, in der sich niemand separieren kann, sondern sich alle in einem universellen und facettenreichen Abhängigkeitsverhältnis voneinander befinden. Zweitens verändert die Digitalisierung die Kommunikation und vor allem unser Weltbild, im wahrsten Sinne unsere Weltanschauung. Google Earth zum Beispiel ermöglicht uns, jeden Ort der Erde auf unserem Bildschirm anzuschauen. Die Welt wird durch eine virtuelle Welt verdoppelt, die erstmals fünfdimensional ist. Zu den drei Dimensionen des Raumes treten die Dimension der Zeit und die Dimension der eigenen Aktion, der Interaktion. Denn wir werden durch unsere Interaktion Angehörige der virtuellen Welt. Die virtuelle Welt wird immer realer und die reale Welt immer virtueller. War der Übergang vom Spätmittelalter zur Neuzeit durch den Siegeszug der Wissensgesellschaft und des Buches, des Schriftmediums geprägt, so kehrt die Macht der Bilder, der Icons zurück. Die Möglichkeit und die Geschwindigkeit der Wirklichkeit verunsichern den Menschen. Eine Verunsicherung, die in der säkularen Gesellschaft nicht mehr durch die Religion aufgefangen werden kann. So wird der Mensch allmächtig ohnmächtig und ohnmächtig allmächtig. Er kann alles und nichts. Maschinen und Systeme künstlicher Intelligenz nehmen ihm immer mehr Tätigkeiten im praktischen wie im theoretischen Bereich ab. Der Paradigmenwechsel verunsichert den Menschen zutiefst. Die alten Ideologien des Marxismus und des Linksliberalismus, die aufgehübscht als Postkolonialismus, Identitätspolitik, Genderismus, Feminismus, Critical Race Theory und Antirassismus wiederkehren, schaffen keine neue Sicherheit, auch wenn sie als Religionsersatz daherkommen. Ihre Subjekte, die zu unterdrückten erklärten Gruppen wie Frauen, Homosexuelle, People of Color, stellen nur den Ersatz dar für die Arbeiterklasse als revolutionäres Subjekt. Die dritte Veränderung betrifft die explosive Entwicklung von Wissenschaft und Technik, die den Menschen in Regionen vorstoßen lässt, die zuvor Gott vorbehalten waren. Dadurch entsteht der Widerspruch zwischen den wissenschaftlich-technischen Fertigkeiten und den ethischen Fähigkeiten des Menschen, der in der Frage mündet, ob der Mensch das, was er tut, auch verantworten kann. Viertens ist wissenschaftlich-technischer Fortschritt nicht mehr demokratischen Gesellschaften vorbehalten, setzt nicht mehr den Bürger voraus, sondern funktioniert zunehmend besser auch in Diktaturen wie in China. Neue Reiche steigen auf, Europa steigt ab. Deutschland versinkt im Chaos, das durch das Wirken seiner Elite entsteht. Stellte Bildung und Wissenschaft, Evidenzbasiertheit, die Methode der Falsifikation, die Grundlagen Europas für den Aufstieg zur Weltherrschaft dar, so führen im Gegenteil nun Bildungsfeindschaft, die Umwandlung von Wissenschaft in ein starres System der Ideologie, Evidenzverzicht durch Haltung und die Ersetzung der Falsifikation durch die Verifikation in den Niedergang. Der Rationalismus wird durch den Irrationalismus ersetzt. Descartes »Ich denke, also bin ich« in »Ich fühle, also bin ich« verwandelt. Die geistige Grundlage der dysfunktionalen Elite besteht im Solipsismus, im allerbanalsten subjektiven Idealismus. Die Alternative ist evident. Entweder wird Deutschland mit seiner dysfunktionalen Elite durch einen Prozess der Demokratisierung fertig oder die dysfunktionale Elite wird mit Deutschland fertig. Dazwischen gibt es nichts, denn die dysfunktionale Elite hat sich als dialogunfähig erwiesen. Wie aber soll es weitergehen? Wenn als einzige Schlussfolgerung aus dem Elend unserer Tage bleibt, dass dieses alte gute Land eine neue Elite als Conditio sine qua non des Überlebens benötigt, müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, wo die neue Elite für einen neuen Aufschwung herkommen soll. Darauf gibt es nur eine Antwort, und die klingt zugegebenermaßen nach Vabang, nach russisch Roulette, nach Vertrauen in die Geschichte, in die Komplexität historischer Prozesse. Denn die neue Elite kann und wird sich nur bilden aus dem Chaos, das die dysfunktionale Elite in ihrem Überlebenskampf als Elite erzeugt hat.
In unserer Sendereihe Audi Max, das Kontrafunkkolleg, hörten Sie den Essay Eliten auf der Brücke der Titanic, wie die neue deutsche Aristokratie das Land in den Niedergang steuert, von Klaus Rüdiger May. Auch diese Sendung ist auf unserer Website kontrafunk.radio als Podcast verfügbar.